Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, meine Damen und Herren, ich trete alleine auf. Ich nehme es mit Ihnen allen auf. Ja, Sie haben gehört, wie dramatisch teilweise die Situation in Rumänien ist. Ich vertrete nicht unbedingt jetzt Rumänien, nicht ganz direkt. Und doch widerspreche ich mir, natürlich tue ich das auch. Ich bin ein Hybrid sozusagen. Sie hören es auch meine Aussprache. Natürlich ist Rumänien wichtig in meiner Biografie. Ich bin 67 in Timișoara im Westen Rumäniens geboren worden. Hauptstadt des Banats. Die Banater Schwaben kennen Sie. Natürlich viele, viele andere kleine Kulturen dort. Viele Minderheiten. Serben, Bulgaren, Ungarn, Tschechen, Rumänen, natürlich Deutsche. Lebten nebeneinander her, orthodoxe Kirchen, eben katholische und protestantische, in dieser großen, breiten, fruchtbaren Ebene des Banats. Da bin ich 67 geboren. Kurz nachdem die kommunistische Diktatur ein Dekret herausgab, berühmt geworden dafür, dass es die Abtreibung verbot. Damit begann die Diktatur, auch den Körper der Frau zu kontrollieren. Und das blieb ja auch so bis zum Ende. Die Sexualität, die Kontrolle der Sexualität, der Fortpflanzung, der Wunsch, das große Volk zu haben und das große Land. Wir nennen uns alle aus jener Zeit die Kinder des Dekrets. Warten Sie, ich muss hier lachen, weil jemand möchte ein Foto machen. So, jetzt ist gut, weil es stört mich. Danke, danke sehr. Ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen in Timișoara, in der Platte. Das sollte hier im Osten nicht ganz unbekannt sein. Viele, viele Kinder, viele, viele Familien und viel, viel Angst, weil die Wände immer zu dünn waren. Die Angst der Erwachsenen, der Eltern, vor den Nachbarn, von den Freuden, vor den Freunden, vor den eigenen Gedanken. Nicht in meinem Fall. Die Gnade der frühen Ausreise, schon 82 mit 15, erfolgt nicht das erste Mal im Westen. Als kleiner Junge, 7-jährig, 9-jährig, mit meinem Vater durften wir Rumänien verlassen, 76, aus medizinischen Gründen. Und wir gerieten auf eine Odyssee, die mich damals mit meinem damals Geliebten, auch heute noch natürlich, meinem großen Helden, bis nach New York. Das ist nicht unwesentlich, weil ich meine Literatur mit diesem ersten Roman begann, Wunderzeit, der 2001 erschienen ist, der genau davon handelt. Die Odyssee des Vaters, des kranken Sohnes mit dem Vater aus dem Kommunismus raus, nach Italien und nach New York. Das Versagen des Vaters, das Versagen des Vaters, den amerikanischen Traum leben zu können, und die Rückkehr hinter den eisernen Vorhang. Ich begann also nach meiner Ausbildung als Psychologe, als humanistischer Psychologe. Die humanistische Psychologie, eine der drei großen Schulen der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie. Wieso ich das sage? Weil mein letztes Buch eigentlich ist ein Sachbuch über die Freiheit aus der Perspektive des humanistischen Menschenbildes, der Ganzheit, des Angebots an Kontakt und der Beziehung und der Gegenwärtigkeit. Diese drei Elemente, die mir lieb sind, die ich auch als Schriftsteller haben muss, damit ich überhaupt wirksam bin. Wache Augen, waches Herz, wache Ohren, Werte, Rückgrat, Sprache, hinein ins Leben. Und immer wieder aber zurück zur sicheren Basis. Das macht alles eins. Der Mensch, der ich bin, der Psychologe und der Schriftsteller, der schreibt. Und mein Schreiben auch. Das ist also eigentlich das letzte Buch, an dem ich arbeitete. Dieses Sachbuch, das meine Vision über unsere Zeit wiedergibt, die Freiheit ist möglich. Wunderzeit war also das erste Buch. Und damit war eigentlich der rote Faden gegeben durch all meine Geschichten, durch die 6 Romane und den Erzählband, die bisher erschienen sind. Der Mensch ist gefährdet, ist eine gefährdete Spezies. In 2 Romane kommen die Helden Zaira und Jakob. In Jakob beschließt zu lieben, sogar mit 7 Monaten auf die Welt. Sie sind Frischlinge oder Frühchen, genau. Durchaus sehr gefährdet, aber alle sind es. Und alle sind unterwegs. In Zaira 100 Jahre, in Jakob beschließt zu lieben 300 Jahre, in der Mann, der das Glück bringt 100 Jahre. Alle sind unterwegs, kreuz und quer durch die Welt, um jenen berühmten, sicheren Platz zu finden, wo sie sagen können, ich atme aus und ich existiere und ich baue Existenz auf, das heißt Zivilisation, ein Haus, ein Dorf, eine Familie, was auch immer. Wunderzeit war also die Erzählung der kleinen Familie, Vater, Mutter und Sohn, die wollen raus, erzählt von einem Kind, der ich mal war, deshalb ist Wunderzeit anekdotisch, auch lustig gar, über die kommunistische Welt, über die Reise nach New York mit dem Vater, über die Trümmer des amerikanischen Traums. Und dann kam eine Reihe von Romane. Was für mich ganz wichtig ist, damit Sie sehen, wie ich funktioniere, möchte ich den blinden Masseur erzählen, den es gar nicht mehr zum Kaufen gibt. Insofern bin ich sehr selbstlos jetzt. Aber es zeigt, wie ich funktioniere und was ich brauche, damit ich mich in Bewegung setze. Diese berühmte Mischung oder gute Mischung aus Poesie und Drama. Etwas, was ich, und Groteske. Etwas, was ich im Osten antreffe und nicht in meiner zweiten Heimat, nämlich der Schweiz. Ja, denn ich habe zwei Heimate oder ich würde sogar sagen zwei Zuhause. Keine taugt wirklich so für eine Heimat, weil an jedem der beiden Orte fehlt ein Teil, der wesentlich ist. Der blinde Masseur, und man kann aber auch sehr gut leben in diesem Zustand. Der blinde Masseur, und es ist ganz wichtig, wie man einen Roman beginnt, würde ich Sie fragen, was ist wichtig, um einen Roman zu schreiben? Dann gibt es etliche Ideen, oder womit beginnt ein Roman, würde es heißen, der erste Satz, ja. Der erste Satz ist wichtig, es ist nicht banal, denn der erste Satz gibt die Melodie vor, gibt die Melodizität vor, gibt die emotionelle Färbung manchmal vor, den Rhythmus. Und gerade beim blinden Masseur ist in diesen ersten zwei Sätzen fast schon der ganze Roman da. Es gab noch ein Körnchen Schönheit, solange ich das glaubte, war ich sicher. Dieser Roman beginnt mit einem großen melancholischen Satz, eine große melancholische Bewegung des Hauptprotagonisten, der zweifelt, dass überhaupt noch mehr als ein Körnchen Schönheit da ist. Und Sicherheit und Schönheit, alle Themen sind schon in diesen zwei Sätzen. Und es geht um einen Mann, der gelebt hat, lange genug gelebt hat, um mich zu treffen, ein blinder Masseur. Der Schriftsteller liebte, er hatte 30.000 Bücher zu Hause, am Ende der Welt im Banat, mehrere Stunden lang entfernt von Timișoara, aber man eigentlich nur 60 Kilometer, in einem Kurort, einem Dorf am Ende der Welt, in der einzigen Plattenbau in diesem archaischen, wunderbaren Ort, wenn die Tür aufging, war die Schönheit der Welt da. 30.000 Bücher. Und wie hat er das gemacht, sie alle zu lesen? Er erblindete mit 17 Jahren, fand die Schulbibliothek in seinem kleinen rumänischen Dorf an der Grenze zur Ukraine, hatte schon sehr viel gelesen, Tolstoi, Krieg und Frieden zuletzt, merkte, dass er erblindet, und gab sich nicht auf. Eben dieser Mensch, der in all meinen Büchern vorkommt, der resiliente Mensch, der Mensch, der Resilienz hat, Widerstandskraft. Die Kommunisten machten aus ihm einen Masseur, schickten ihn ans Ende der Welt im Banat, am Ende aller Teller und der Straße. Eines Tages hörte er durch das offene Fenster, er hatte schon tausende von Büchern in den 70er Jahren bei sich, aber keine Augen. Und er hört fünf Jungs, die Fußball spielen draußen, hat die rettende Idee, die sein Leben retten, aber auch das Leben der fünf Jungs. Er holt sich diesen Junge rein, zu sich rein, und ich habe diese Wohnung gesehen, voller Bücher. Er sagte sogar, ich schlafe gar nicht mehr in der Wohnung, die Bücher haben mich rausgeworfen. Aber das ist schwarzer rumänischer Humor, eigentlich konnte er die Kosten nicht mehr bezahlen, die Heizkosten. Und er holt sich den Jungen rein und sagt, möchtest du ein Buch lesen? Und er sagt mit 14 Jahren, nein, nicht unbedingt. Aber später sagt er, gib eins mit, gib mir doch eins, du gibst eh keine Ruhe. Und dann kommt er nach 6 Monaten und der Masseur sagt, so, ab heute kriegst du eins für dich, aber davor liest du mir aus meinem vor. Und das wurde der erste Vorleser. Die anderen 4 Jungs gehen rein und sagen, wieso gibst du ihm Bücher, gib mir auch Bücher. Die Bauern gehen rein und sagen, wieso gibst du meinen Nachbarn Bücher, gib mir Bücher. Die Kranken, die Ärzte und die Kranken gehen hin und sagen, gib mir Bücher. Und so steht eine Welt des Widerstandes gegen die Erblindung, letztendlich gegen den Verlust von Zivilisation. Menschen, die ich kennenlernte kurz vor seinem Tod, er starb ein Jahr später an der Armut, er kämpfte für eine Rente, die höher war als 70 Euro, nämlich 80 oder 90, kriegte einen Hirnschlag und starb inmitten seiner Bücher. Stundenlang schauten ihm die Bücher zu beim Sterben, bevor man ihn entdeckt hat. Und daraus machte ich diesen Roman, Der blinde Masseur. Gut. Heute stelle ich Ihnen den 6. Roman vor, Der Mann, der das Glück bringt. Nach dem blinden Masseur kam Zaira, kam Jakob beschließt zu lieben. In all diesen Büchern öffnet sich die Schere immer mehr. Ganze Dörfer, ganze Sippschaften, Familien sind unterwegs zwischen Ost und West. In Jakob beschließt zu lieben 300 Jahre lang. In Zaira 100 Jahre lang. Der große Atem der Geschichte, der mir wichtig war, um zu zeigen, wie eigentlich jede Generation vor den gleichen Gefahren steht, oft genug, und immer wieder neue Antworten finden muss. Oft die gleichen Fehler macht. Ja? Es wiederholt sich, wie eine Welle schwappt die nächste ans Land und wieder die nächste und wieder die nächste und wieder die nächste und wieder die nächste und es hört nicht mehr auf. Der Roman Der Mann, der das Glück bringt, der ist vor 2 Jahren erschienen. Der erste Satz eben ist ganz wichtig. Bei diesem Roman ist der erste Satz: Der Fluss nahm die Toten sanft auf, also bewusste, dass es besondere Tote waren. Der Fluss nahm die Toten sanft auf, also bewusste, dass es besondere Tote waren. Wir sind in New York. Es ist eine Geschichte zweier Familien zwischen New York und dem rumänischen Donaudelta. In New York am 11. September 2001 geschieht das Unaussprechbare. Ray und Elena verstecken sich in einem Theater im Bauch der Erde an der 13. Straße. Ray ist ein kleiner Entertainer, er wartet, das Publikum kommt, es kommt niemand. Elena steigt die Treppen hinunter, müde, in Asche gehüllt. Es beginnt die galange Nacht des Wartens. Sie sitzen auf der Bühne eine Nacht lang und beginnen sich, während draußen niemand schläft, alles horcht, Staub sich setzt, beginnen sie sich die Lebensgeschichten zu erzählen. Vielleicht entsteht eine Freundschaft, vielleicht eine Liebe, vielleicht auch was immer. Sie bringen sich so durch die Nacht. Es beginnt also mit einer großen Eröffnung am Hafen von New York am 1. Januar 1899. Ein kleiner Junge im Emigrantenghetto, heute noch heißt dieser Teil New Yorks, wenn Sie mal dort waren, kennen Sie es, Lower East Side, on the East Side, Millionen von Emigranten, die große Migrationswelle der Europäer, nicht der Syrer, nicht der Afghanen. Bei diesem Roman habe ich wieder feststellen müssen, also ob ich es nicht schon gewusst hätte, dass Emigration ja eigentlich die Regel ist. Hunderttausende, Millionen von Europäern ziehen nach Amerika ab 1850. Die Iren sind unendlich hungrig. Der irische Hunger, 3 Jahre hintereinander, die Kartoffelernte geht ein. Die Felder färben sich braun. Das große Trauma in Irland heute noch. Die Leute hungern, sterben auf den Straßen. Eine Kartoffel wird geteilt auf 6 Münder. Man bringt sie zum Hafen. Viele junge Frauen übrigens auch. Die letzte Nacht mit Father and Mother and Brother and Sister. Sie singen und tanzen. Sie werden an Bord gebracht und verschwinden oft für immer. In New York, im Ghetto. In der großen irischen Musik hören sie diese Sehnsucht nach der Heimat. Nach der Heimat, nach den Eltern, nach der Liebe und so weiter und so fort. Die nächsten sind die Deutschen, 100.000 nach New York. Ein Teil New Yorks hieß Kleindeutschland, 100.000 ab 1850. Die nächsten sind die Süditaliener, die Meridionali, unendlich arm und unendlich hungrig. Hunger hält alles in Atem auf der Welt. Hunger ist der Motor eigentlich dieses Buches. Sie kommen aus malaria-infizierten Gegenden Italiens, wo der Padrone einmal im Jahr Fleisch ins Dorf bringt am Weihnachten. Sie müssen sich Geld holen beim Padrone und sobald sie in New York sind, schulden sie wieder dieses Geld dem neuen Padrone in Little Italy. Und die letzten, die Juden aus Galizien, Polen und Russland. Sie ziehen zu Fuß nach Hamburg und Bremen. Sie kennen das Museum in Bremerhaven. Das Museum der Migration, 2 Millionen sind dort durch. Man nannte sie Fußgänger. Sie waren so rückständig, hatten nie was auch immer gesehen, was sie in Amerika antrafen. Man verkaufte ihnen falsche Tickets, man sagte ihnen, in Amerika warte ein Kaiser auf sie und die Straßen seien mit Gold gepflastert. Die große Geschichte der Menschen, der sich in Bewegung setzt auf der Suche nach einem Ort, wo er überleben kann. Dieser Junge steht am Hafen von New York am 1. Januar 1899. Hat keine Ahnung, wer er ist. Wenn ihn eine italienische Mama füttert, nennt er sich Pasquale und redet bestens Italienisch. Wenn ihn eine jüdische Mama ernährt, nennt er sich Berl und erzählt, wie er durch Galizien gelaufen war. Wenn ihn eine irische Mama ernährt, nennt er sich Paddy und erzählt die große Geschichte des Hungers aus Irland. Er improvisiert sein Leben und ist damit der Emigrant per se, der nackte Emigrant. er muss überleben. Und an diesem Tag kommt das Schiff der Stadtbehörde, zweimal in der Woche kommt das Schiff und holt sich die Toten aus dem Ghetto. Und an diesem Tag sind es die Kinder der Iren, der Juden, der Deutschen und der Italiener. Er ist 14, er schaut zu und an dem Tag trifft er die Entscheidung, ich komme nie auf dieses Schiff. Da entsteht sein Überlebenswille, der dazu führt, dass er alles und wirklich buchstäblich alles tun wird, um zu überleben. Wir verfolgen durch die Erzählung von Ray in der Nacht vom 11. auf den 12. September 2001 seinen Großvater, denn er wird später sein Großvater werden, dieser kleine Junge, durch die New Yorker und die amerikanische Geschichte. Elena ihrerseits ist Rumänin. Sie hat gar nicht so was wie ein amerikanischer Traum. Sie lebt im Kommunismus, sie ist hart, sie hat eine ganz andere Aufgabe. Bis vor 2 Wochen wusste sie gar nicht, dass sie eine Mutter hat. Die Kommunisten nahmen den Menschen, die an diese Krankheit erkrankten, Lepra, die Kinder weg in den 60ern. Es gibt in Rumänien noch ein Dorf in der Nähe des Donaudeltas, wo die letzten Leprakranken und die Nachfahren leben. 20, 30 vielleicht noch. Na, man kann sie auch besuchen, es ist alles okay. Sie leben dort, weil das ist ein Stück Erde. Sie haben ihre Gärten dort, sie haben ihre Häuser. Sie gehen auf Knien, wenn es sein muss, um ihre Blumen zu begießen. Sie tun, was sie können. Das ist ihre Heimat. Im hintersten Tal, außerhalb der großen Stadt Tulcha. Ja. Elena wurde der Mutter weggenommen und sie erfährt, die Mutter ist tot und sie soll ihre Asche nach New York bringen. Bringen. Und sie kommt just an, einen Tag vor der großen Trauer und dem großen Schmerz. Elena beginnt zu erzählen, die Geschichte ihrer Mutter im Donaudelta. Und das geht so. Es kommt gleich. So, jetzt sind Sie bereit? Das ist die Geschichte Elenas. Der Bauch einer Schwangeren gehört Gott oder dem Teufel. Das wussten die Fischersfrauen an der Mündung der Donau sehr gut. 9 Monate lang hofften sie und fürchteten sich im gleichen Atemzug. Gott hatte die besseren Karten, aber auch der Teufel hatte seine Chance. Denn so aufmerksam man auch war, man machte immer Fehler. Genau darauf wartete Necuratul, der Unsaubere, wie man den Teufel hier nannte. Wenn die Schwangere in den Ofen pustete, würde sie fiebrig werden und das Kind verlieren. Wenn sie sich den Wohlfaden um den Nacken legte, würde das Neugeborene von der Nabelschnur erstickt werden. Um sich zu schützen, trug die Schwangere einen Zettel mit den 19 Namen des Necuratul immer bei sich. Avisuha, Abaroka, Ogarda, Nesuka, Muha, Aspra, Chlukika, Sarda, Vinita, Zoita, Ilinka, Merana, Feroka, Fumaria, Nazara, Chlubik, Nesatora, Gensia, Shamka. Zwischen Himmel und Erde, zwischen Himmel und Wasser war fast alles festgelegt. Doch die Lage des Menschen war nie aussichtslos. Das wusste auch Leni, als sie im Sommer 1919 merkte, dass sie zum 4. Mal schwanger war. 2-mal hatte sie das Kind vor der Geburt verloren, 1-mal danach. Die Frauen des Dorfes Uslina mieden sie. Sie würde ihnen nur Unglück bringen. Schon lange hatte niemand mehr ihren Mann und sie besucht. Das aber kümmerte sie nicht. Oder jedenfalls weniger als ihn, der in der Kneipe immer allein trinken musste. Auch an ihm klebte ihr Versagen, Leben zu spenden. Also freute sie sich über ihre Entdeckung und sagte es ihm. Er aber murmelte, das wirst du auch verlieren. Besser, ich kaufe schon mal das Holz für den Sarg. Sie aber spürte, diesmal war es anders. Sie wollte alles richtig machen und schickte Vanya, um die Baba zu holen. Vanya war ein kräftiger, blonder, junger Mann, der vor einigen Jahren wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Man hatte erwartet, dass er sich auch wieder in nichts auflöste, aber Vanya war geblieben. Man kannte seinen Vornamen nur deshalb, weil Vanya alles, was er tat, kommentierte. Vanya geht Karpfenfischen mit Maisbreiklumpen, sagte er. Alle wussten, dass man bei Karpfen kein Mais nehmen sollte. Oder Vanya geht auf den Uslinasee und lässt sich treiben. Oder Vanya geht zuschauen, wie der Graureiher auf einem Bein steht. Jeder wusste, dass das sehr, sehr lange dauern konnte. als die kleine, stämmige Lenin zu sich gerufen hatte, hat er nur gesagt, dann macht sich Vanya besser auf dem Weg. Im Spätsommer war das Wasser aus den Teichen, Tümpeln und Seen längst abgeflossen. Das Delta lag wie ein erschöpftes, blutarmes Wesen da. Vanya musste darauf achten, mit dem Boot nicht im Schlamm stecken zu bleiben. Einige Stunden später stand die Baba in der Behausung des Fischers und seiner Frau. Sie holte frisches Brunnenwasser, wusch damit die Ikone des Heiligen Mutter Gottes, der Heiligen Mutter Gottes und dann mit demselben Tuch den Bauch der Schwangeren. Sie säuberte ihre Fußsohlen, Waden und Schenkel und streifte ihre Mitte. Mit runden Bewegungen wusch sie die Brüste, die Arme, die Achseln und das Gesicht der Frau. Dem Fischer Julian erklärte sie, ich habe deine Frau auch mit Weihrauch geräuchert. Man weiß nie, was besser wirkt. Der Teufel ist fleißig unterwegs. Eine Schwangere ist ein seltsamer Mensch, fuhr sie fort. Sie hat Appetit auf alles. Sie isst Kreide und Salzklumpen und leckt Ziegelsteine, wenn es sein muss. Von heute an musst du dafür sorgen, dass sie alles kriegt, was sie will. Sonst bekommt das ungeborene Kind nicht genug und stirbt. Der Fischer Julian kratzte sich im Nacken und schaute sich nach seiner Frau um. Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor. Geh und kauf Schmalz und Honig. Ich habe Hunger. In den Monaten, die folgten, war Julian ständig auf der Suche nach Nahrungsmitteln, um Lenis gewaltigen Appetit zu stillen. Es schien, als ob sie sich an ihm für die vielen Jahre rächen wollte, in denen er sie nicht mehr beachtet, sondern nur noch verachtet hatte. Er hatte nicht einmal mehr Zeit für ein paar Gläschen Schnaps. Leni hingegen nahm von Mal zu Mal zu, als ob sie den kargen, dunklen Raum ihres Hauses ganz allein ausfüllen wollte. Ein Teil von ihm hoffte auf einen Nachkommen, ein Teil traute seiner Frau nur tote Kinder zu. Vanya wiederum verbrachte jeden Freitag damit, die Baba zu holen. Als im Winter die Kanäle und Seen zugefroren waren und die meisten Vögel das Delta verlassen hatten, hatte er sein Boot bis zur nächsten eisfreien Wasserstelle gezogen. Auf dem Rückweg trug er die Baba sogar auf dem Rücken. Sie waren vorsichtig. Über die weite, glatte Fläche des Isaaksees gezogen und der Wind hatte sie ausgepeitscht. Sie zogen durch eine unendliche, erstarrte Landschaft, während der graue Himmel ihnen dabei zuschaute. Im Frühling war das Delta wieder vollgelaufen. Die Donaumündung war für die Fischer der Mund des Flusses. So nannten sie sie, Gurile Dunari. Ihrem Verständnis nach lebten sie nicht an ihrem Mund, nicht an ihrer Mündung. Lebten sie an ihrem Mund, nicht an ihrer Mündung, nicht an ihrem Hintern. Die Donau war das Eingeweide Europas. Sie nahm alles in sich auf, was man ihr auf ihrem langen Weg quer durch den Kontinent mitgab und lagerte es im Osten ab. Die Ausscheidungen der Menschen, den Abfall, sie wusch die Körper von badenden Kindern, Selbstmörder stürzten sich in den Fluss, Friedhöfe wurden abgetragen, der Strom nahm alles geduldig auf. Ein großer Abwasserkanal war er und lagerte im Osten ab, was ihm im Westen übergeben worden war. An einem Ort wurde Europa abgetragen und an einem anderen entstand es neu. Unter den Stiefeln der Fischer, unter ihren Booten, unter dem Schilf, zwischen den Wurzeln der Weiden, unter dem Fuß des wartenden Graureihers verjüngte sich die Erde und veränderte sich unentwegt. Obwohl die Gegend, in der Vanya, Julian und Leni lebten, wie aus der Zeit gefallen schien, unveränderlich, seitdem sie Gott erschaffen hatte. Vielleicht hatte er hier sogar Himmel und Wasser voneinander getrennt. Im Frühjahr stand Vanya vor neuen Schwierigkeiten, wenn er die Baba holte. Der Wind formte auf dem Isaaksee hohe Wellen. Wenn er die alte Frau heimfuhr, stand diese auf, wie um dem Wind und dem Wasser zu trotzen. Mit ihrem schrumpeligen Körper und ihrem faltigen Gesicht sah sie aus wie ein Geist. Wie Baba Kwaja, die ungetaufte Kinder tötet, wie die Strige, die den Neugeborenen das Blut austrinken. Vanya glaubte mit ganzem Herzen an die Geschichten, die man sich im Delta erzählte. Als Leni dann gegen Mitte Mai 1920 spürte, dass sich die Geburt anbahnte, fühlte sie sich gut gewappnet. Sie ging vors Haus, schwerfällig wie ein riesiger Wels auf dem Trockenen, und schaute sich nach Vanya um. Weil sie ihn nirgends sah, rief sie einen Jungen zu sich. Such Vanya, sag ihm, dass es bald so weit ist und dass er die Baba holen soll. Mach schon. Dann wandte sie sich an ihren Mann. Das Kind kommt bald. Dann soll es kommen. Ich zimmere schon mal den Sarg. Seine Frau schleppte Julian holte einige Holzbretter und begann in einer Ecke des Hofes am Sarg seines Kindes zu zimmern. Leni legte sich aufs Bett und wartete. Sie lächelte. Sie war bereit. Das Delta war eine Gegend, wo man nur ein Fingerbreit von Gott, aber auch vom Teufel entfernt war. Das Delta hatte einen Atem. Es atmete im Frühling ein und im Spätsommer wieder aus. Der Junge wusste, wo Vanya war. Auf einer Landerhebung am Rande des Schilffeldes. Vanya! Rief der Junge. Der Riese drehte sich um und lächelte ihn an. Er hielt sich den Zeigefinger an die Lippen. Was tust du da, Vanya? Fragte der Junge. Sprich leise, sonst verscheuchst du ihn. Ja, wen? Fragte der Junge. Den Graureiher. Ich schaue ihm seit 2 Stunden zu. Ja, wieso denn das? Fragte der Junge. Ich will sehen, wie lange er auf einem Bein stehen kann, ohne umzukippen. Ey, Vanya, nicht umsonst sagt man, dass du verrückt bist, sagte der Junge. So, jetzt hast du ihn wirklich vertrieben. Der Junge kümmerte sich aber nicht mehr um Vanya oder den Reiher. Er inspizierte einen Unterstand. Die einfache Behausung war vollständig mit Zeitungspapier ausgekleidet. Der Junge, der genauso schlecht wie Vanya lesen konnte, begann mühsam die Worte zu formen. Wie lange habe ich denn Zeit eigentlich? Ha? Gut. Also. Der Junge, der genauso schlecht wie Vanya lesen konnte, begann mühsam die Worte zu formen. Lies lauter. Ich will auch wissen, was in der Welt passiert, sagte Vanya. Aber Vanya, es sind die Nachrichten aus dem letzten Jahr. Von 1919, inzwischen sind doch andere Dinge geschehen, sagte der Junge. Das erfahren wir nächstes Jahr. Jetzt lies endlich vor. Aber ich kann gar nicht gut lesen, sagte der Junge. Wenn der Graureiher auf einem Fuß stehen kann, kannst auch du lesen, sagte Vanya. Hier ist eine Nachricht aus Deutschland, sagte der Junge. Ich habe noch nie etwas von solch einem Land gehört. Was soll dort passiert sein, fragte Vanya. Rosa Luxemburg ermordet am 15. Januar. Wer weiß, in welchen Kreisen sie sich herumgetrieben hat. Weiter. Spartakusaufstand in Berlin, auch im Januar. Weißt du, Vanya, was ein Aufstand ist? Fragte der Junge. Und Vanya legte seine Stirn in Falten. Ein Aufstand, sagte er nach einer Weile, ist, wenn jemand aufsteht, der vorher hingefallen ist. Das ist ein Aufstand. Sie berauschten sich lange an den letztjährigen Nachrichten. Sie erfuhren, dass ein Kaiser ins Exil in die Schweiz gegangen und Südtirol italienisch geworden war. Sie hatten nicht die leiseste Ahnung, wo sich das alles befand. Dass im selben Land Italien ein gewisser Mussolini eine Partei gegründet hatte, dass ein französischer Premierminister ein Attentat knapp überlebt hatte, ein bayerischer hingegen nicht, dass die ukrainische Armee Juden getötet hatte und die englische Sikhs und Hindus. Die beiden lasen und staunten. Sie lasen, dass am 29. Mai sich irgendwo auf der Welt die Sonne verfinstert hatte, und dass man dadurch mehr Erkenntnisse über das Licht gewonnen hatte. Wieso man etwas über das Licht erfuhr, wenn es dunkel wurde, blieb ihnen ein Rätsel. Und im August war in Paris ein Mann mit seinem Doppeldecker durch den Triumphbogen geflogen. Dort hörte Vanya auch zum ersten Mal etwas über Amerika. Ein Luftschiff hatte 11 Tage gebraucht, um bis nach Europa zu fliegen. Ein anderes war über einer Stadt, die Chicago hieß, abgebrannt. Man verhaftete Anarchisten und brachte Schwarze um. Bomben gingen hoch an einer Straße, die von Bedeutung war, Wall Street. Ein gewaltiger Orkan tötete in einem Golf namens Mexiko 600 Menschen. Jetzt wussten sie immerhin, dass Amerika an ein Meer grenzte, das vielleicht so groß war wie das Schwarze Meer. Das alles genügte noch nicht, um Vanya Amerika unsympathisch zu machen. Was aber genügte, war die Meldung, dass dort der Schnaps verboten worden war. Das konnte er nicht gutheißen. Vom anstrengenden Versuch, die Welt zu begreifen, wurden die beiden müde und träge. Weißt du, Vanya, sagte der Junge, besser man schaut sich das ganze Leben lang Reihe an. Recht hast du. Besser man bleibt hier im Delta. Hier haben wir doch alles, was wir brauchen. Er wäre beinahe eingeschlafen, wenn der Junge nicht plötzlich hochgefahren wäre und begonnen hätte, an ihm zu zehren. Vanya! Vanya! Du musst dringend los. Du musst die Baba holen. Das Kind kommt. Die Alte lag betrunken auf dem Boden der Hütte. Vanya nahm sie in die Arme und trug sie zum Boot. Aber das war nicht seine einzige Sorge, denn es würde nicht mehr lange dauern, bis der Sturm sich entfesselte. Der Risachse war schon aufgewühlt. Dann hörte er im Dunkeln die Baba sprechen, die zu Bewusstsein kam. Wer bist du? Wo bringst du mich hin? Fragte sie. Vanya schwieg. Er wurde immer müder und sie kamen kaum vorwärts. Heilige Mutter Gottes, bin ich im Himmel oder in der Höhle? Banner griff nach ihr und zwang sie, sich hinzusetzen. Das ist die Höhle. Die Höhle, wiederholte die Baba. Ein erster Blitz leuchtete schwach den Himmel aus. In seinem Licht sah Banner das erschrockene Gesicht der Baba auf dem Boden seines Bootes. Sie musste auch seines gesehen haben, denn sie rief, ach, du bist das. Ich dachte, ich sitze mit dem Teufel in einem Boot. Und jetzt nur noch der Tod von Julian, dem Vater der Mutter von Elena, um sie noch ganz zu verwirren. Der Vater der Mutter von Elena, ja. Also das ist die Mutter, die auf die Welt kommt, der Elena, die im Theater sitzt am 11. September. Ja, sie kommt jetzt gerade ihre Mutter auf die Welt. Julian starb einen Monat später. Für ihn hatte der Pope vergessen zu beten. Heiliger Vater, Vater unser, beschütze Julian vor dem übermäßigen Trinken. Beschütze ihn davor, nachts betrunken den Uferweg nach Hause zu nehmen. Beschütze ihn, der nicht schwimmen kann, davor, den Abhang runterzurutschen. Beschütze ihn vor der Donau, die ihn an den Beinen in die Tiefe ziehen will. Sie fanden ihn erst 3 Tage später. Der Fluss hatte ihn freigegeben, weil er zu mager war, um ihn zu ernähren. Er war genau dort ans Land gespült worden, wo sich der Unterstand mit den Nachrichten des Jahres befand. Sein Tod würde niemandem eine Schlagzeile wert sein. In vielen Dingen hatte Vanya seinen Platz eingenommen. Weil Giuliani dafür gesorgt hatte, unersetzlich zu sein, wurde er ersetzt. Er hinterließ keine Lücke, keine Erinnerung, kein Bedauern. Nicht einmal der Fluss wollte ihn, um aus seinem Leib neue europäische Erde zu formen. Vanya hatte keine Bretter für einen passenden Sarg kaufen können. Ratlos hatte sich Vanya im Garten umgesehen, bis sein Blick auf den Kindersarg gefallen war, der in einer Ecke des Hofes stand. Der Sarg war viel zu groß für ein Neugeborenes. Aber der dürre, kleingewachsene Julian würde bis zu den Hüften gut hineinpassen. Man stellte den Sarg in Julians Boot und Vanya und der Pope stiegen dazu. In Vanyas Boot nahmen Großmutter, die ihre Tochter im Arm hielt, und der Junge Platz. Sie ruderten los und zogen wie bei einer Parade am ganzen Dorf vorbei. Die Fischer nahmen ihre speckigen Mützen ab und pressten sie sich an den Bauch. Dann holten die Frauen aus Eimern Fische und warfen sie in den Fluss zurück. So wie die Donau die Fische wieder in sich aufnahm, sollte die Erde Julians Leib wieder aufnehmen. Die steifen und gestiefelten Beine Julians ragten die ganze Zeit aus dem Sarg heraus. Das war's. Schütteln Sie sich, kommen Sie zurück. So, habe 4 Minuten noch? Also gut. Also Sie sehen, wie ich es mag. Prall, bilderreich, sinnlich, unmittelbar bei Menschen. Rituale, Mythen, Aberglaube, Legenden. Was essen Sie? Wie denken Sie? Wie fühlen Sie? Wie bewegen Sie sich? Ich muss mich reich machen, damit ich schreiben kann. Deshalb auch diese großen Recherchen. Monatelang in New York, wochenlang im Donaudelta, damit ich spüre, diese Welt spüre, damit ich mit Kopf, nicht Kopf und Kragen riskiere, das tue ich danach, aber mit Hals über Kopf eintauche in diese Welt. Ja? Und nach diesem Roman, Der Mann, der das Glück bringt, kam der Erzählband, der aktuellste eigentlich, war das der Grund überhaupt, das war jetzt die Intro sozusagen, die Einführung zum Eigentlichen. Nein, keine Angst. Der Erzählband im Nabel der Welt, 9 Erzählungen, Miniaturen der Romane, auch hier sind alle Protagonisten, die Flüchtlinge und die Einheimischen, die niemals flüchten mussten, sind Gestrandete. Das war mir so wichtig zu sagen, dass das einer der roten Fäden ist, durch diese 9 Erzählungen hindurch, dass ich ein Vorwort darüber schrieb. All diese Menschen, da sind wir alle vereint, sitzen im gleichen Boot, bei dieser großen Aufgabe, dem Leben einen Sinn zu geben, glücklich zu sein und den Platz zu finden, wo überhaupt ein sinnvolles Leben möglich erscheint. Ja? Da sind nicht nur die Emigranten allein. Das ist etwas, was wir alle haben, bis zum Schluss. Es sind 9 Erzählungen aus 17 Jahren, unterschiedliche, ganz unterschiedliche, aber ich merkte staunend, wie sie von dieser gemeinsamen Klammer gehalten werden, meiner eigenen Biografie, die Flucht mit den Eltern, und deshalb sind alle auch in diesen Erzählungen unterwegs, kreuz und quer. Es gibt einen Marokkaner in Turin, auf der Piazza della Repubblica, in Ganove, der trifft auf einen Bell'Uomo, ein junger Italiener, an dem die Krise fast spurlos vorbeigezogen ist. Sie wissen ja, die Dauerkrise in Italien. Sie prallen aufeinander. Ein Erfolgsmensch mit der Achillesferse, mit einem Geheimnis und einem marokkanischen Dieb. Und nichts wird mehr so sein wie vorher. So nennt sich die Erzählung russisches Roulette. Die Erzählung Ich muss Deutschland handelt von der Begegnung zweier Männer im gleichen Alter, 27. Ein Rumäne, der sich sehnt nach England, möchte auf die Gemüsefelder der Engländer gehen. Er ist Grenzwächter, sitzt an der Grenze zwischen Rumänien und Serbien buchstäblich fest, starrt in die Nacht hinaus, aber da kommt niemand nach Rumänien. Es ist gerade kurz vor dieser Grenze zogen ja die syrischen Flüchtlinge Richtung Norden nach Ungarn. Sie erinnern sich, vor 2 Jahren. Wenn man aber einen Weg, wenn man bei einer bestimmten Ecke verpasste den richtigen Weg, dann bog man nach rechts ab und landete im Grenzstreifen mit Rumänien. Und dieser Soldat steht da und starrt ins Schwarze. Jede Nacht starrt er ins Schwarze hinaus. Und eine Nacht kommt ein Mann heraus. Gleich alt wie er, verzweifelt, gleiche Generation, gleiche Träume, unterschiedliche Gründe aber. Ich muss Deutschland. Das sind 2 der Erzählungen aus diesem Band und alle gruppieren sich eigentlich um dieses gemeinsame, dieses Fundament des gefährdeten Menschen. So, das war eigentlich das, was ich zu sagen habe, sonst werde ich sie zu voll mit Informationen. Sie können das gar nicht mehr verdauen. Mein Lektor sitzt hier, deshalb bin ich in Angst und Schrecken erstarrt. Ich muss alles richtig sagen. Nein, Martin. Haben Sie Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten. Ich bin hier von Gnaden. Der Dame noch ein paar Minuten. Lassen Sie uns reden. Haben Sie Fragen zum Schreibprozess? Ja? Oder zum? Ja, sagen Sie nur, ich wiederhole das.
Dankeschön. Mir hat diese Erzählung besonders gut gefallen, die Sie jetzt erwähnt haben, Ich muss Deutschland mit den Flüchtlingen, dass Sie da auch 2 sehr spannende Themen im Prinzip miteinander verbunden haben. Das Phänomen der Arbeitsmigration in Rumänien, dieser junge Mann, der auch darunter leidet, dass seine Mutter im Ausland arbeitet, und der syrische Flüchtling. Meinen Sie, dass generell Literatur auch dazu beitragen kann, mehr Empathie zu entwickeln für Flüchtlinge, gerade in Ländern wie Rumänien, Polen, in Osteuropa, wo die Ablehnung ja auch generell stark ist?
Es mangelt dort nicht an Hass und an Ressentiments, es mangelt an Flüchtlinge dort. Ja? Es gibt keine, aber es gibt offenbar Ressentiments auch ohne Flüchtlinge. Ja, es mangelt an sie auch in Polen, in Ungarn, in Rumänien. Sie fürchten sich vor etwas, was sie gar nicht haben oder sehen. Aber das war ja mit dem Antisemitismus nicht anders früher. So. Nein, ich appelliere an Menschlichkeit. Ich schreibe ja nicht Romane, das werden Sie von jedem Autor hören und es ist platt. Romane werden nicht mit Botschaft geschrieben, literarische Texte überhaupt nicht. Sie werden feinfühlig geschrieben und es wird ein Gewebe gewebt, das hoffentlich reich genug ist, dicht genug ist, prägnant genug ist und mit einer deutlichen Sprache spricht zum Leser hin. Und der Leser wird verstehen. Also man beschreibt existenzielle Situationen. Und in diesem Beschreiben, wenn das eben dicht und klar und prägnant ist, wird der Leser verstehen. Ich muss ihn nicht noch füttern mit meinen Wünschen und mit meiner Ethik. Und meine Haltung zum Leben hin und auch zum Schreiben ist in jedem Satz drinnen. In jedem Satz. Die Art und Weise, wie ich gestalte, wie ich vor Ihnen trete, es ist alles da. Ich beginne unglaubwürdig zu sein, aber, und der Osten kennt diese ideologische Literatur. Das wäre eine Literatur, die natürlich Gutes will. Aber im Osten hütet man sich aus der kommunistischen Zeit vor allem, was irgendwie nur so nach Ideologie riecht. Also, ja, es kann sein, dass der eine oder andere zu mehr Empathie haben wird. Aber ich sage noch einmal, ich betone nicht das Trennende. Oft erscheine ich so als der Immigrant vom Dienst, obwohl ich schon seit 36 Jahren Schweizer bin. Ja? Ich betone immer das Verbinde, alles andere wäre zu bequem für Sie. Sie lehnen sich zurück und sagen, da kommt ein Paradiesvogel, erzählt mir was, ich kaufe das Buch wie ein Reisebericht durch Rumänien. Nein, die menschliche Aufgabe ist immer die gleiche für uns alle. Und deshalb sage ich auch gerade bei den Erzählungen, wir stehen alle vor dieser Aufgabe, unserem Leben Sinn zu geben und uns zu wehren. Aufzustehen und zu handeln. Ja? Und deshalb sind auch eben alle Gestrandete in diesen Büchern, nicht nur Emigranten. So. Noch was?
Sie sagten, eine Botschaft haben Sie nicht im Kopf, wenn Sie schreiben, sondern das ergibt sich. Aber ist das nicht so etwas wie eine Lebensidee, die Sie sowieso haben und die dann immer wieder einfließt, dass die nicht ins Bewusstsein kommt, sondern ja, das
aber
doch.
Aber das,
ne?
Wort Lebensidee mag ich, habe ich noch nie benutzt. Darf ich es übernehmen?
Ja, gerne.
Kein Copyright? Okay. Es ist dieses Menschenbild, das ich habe. Ich begann ja meinen Vortrag, indem ich von einem Sachbuch sprach. Etwas, was ich bisher nicht, also es ist neu für mich, nach all diesen Romanen und Erzählungen, aber das steht paradigmatisch für meine Haltung. Dieses Buch, Die Freiheit ist möglich, übrigens im Residenzverlag, nur dann, Sie müssen es nicht kaufen, aber Hauptsache Sie wissen es. Mein Menschenbild ist zutiefst geprägt von dem, was man humanistische Psychologie, diese Denkschule. Ich weiß, Humanismus ist wirklich teilweise zu oft gebraucht worden und verbraucht. In diesem Zusammenhang ist eine Denkschule, die aus der Psychologie entstanden ist, auch in der Pädagogik umgesetzt wurde, die sich getrennt hat von der Psychoanalyse, von all anderen Schulen der Psychotherapie und die betont die Ganzheitlichkeit des Menschen, dieses Holistische, die Verbindung mit der Welt, das heißt im Beziehungssein, Begegnung oder Dialog und die Gegenwärtigkeit. Ich bin hier, ich bin jetzt und ich bin ganz. Und aus dieser Position biete ich mich an. Und es könnte sein, dass Sie mich wahrnehmen und wir treffen uns. Und das ist schön. Und wenn es nicht ist, ist es auch okay. Das heißt, sich anbieten. Aus einer Position des Menschen, der aber sicher ist. Ängste hat, ganz da ist mit allem, was ihn ausmacht. Und sich anbieten. Das ist aber gleichzeitig, darin steckt auch etwas wie eine Psychologie der Aktion. Denn so ein Mensch bleibt nicht unberührt. Er erkennt, wie bei Sartre, der Humanismus ist ein Existenzialismus, ja, dass der Mensch, der sich selbst rettet, der für sich selbst Verantwortung übernimmt gleichzeitig die Verantwortung für alle. Und indem man das erkennt, handelt man. Es geht nicht anders. Auch die Idee der Ganzheitlichkeit, wenn du ein Mensch bist, der nicht nur Kopf bist, uns werden dauernd Abstraktionen vermittelt. Das fängt bei der Schule an, das geht über zum Beruf. Wir leben in totalen Abstraktionen. Die Welt ist abgebildet in Abstraktionen. Ja? Diese Verbindung zum Gefühl, diese Anteilnahme, die vielleicht entsteht aus der Erfahrung, aus dem tätigen Kontakt mit der Welt, aus dem Handeln, Handreichen. Und aus dieser Erfahrung merken, dass man erweitert wird und erfahren hat und dass man sich an einem anderen Ort befindet danach und weitergeht. Ja? Und das sind Ideen, die natürlich mich prägen und sich einwirken. Also wie gesagt, alles ist eins. Meine Schreibhaltung, die Ästhetik meines Schreibens hat sehr viel damit zu tun. Es ist sinnlich, das heißt, ich gehe runter, down on earth, auf die Erde. Ich mache keine Theorien in meinen Romanen. Ich erzähle über den Menschen, wie er riecht, wie er isst, wie er hungert, was für ein Schweinehund er ist, aber gleichzeitig wäre auch bereit ist fürs Höchste und fürs Beste. Alle diese Helden, der Vater von Jakob in Jakob beschließt zu lieben, ist ein Sauhund letztendlich, ja? Und trotzdem auch ihn musste ich liebenswürdig erzählen. Und der Leser wird verstehen, aber aus der Beschreibung heraus. Er liefert seinen Sohn der Roten Armee. Er geht hin, wo der Sohn sich versteckt und sagt, nehmt ihn mit, ja? In Jakob beschließt zu lieben, ist der Großvater vor lautem Hunger bereit, alles zu tun, damit er überlebt. Der Mensch ist für beides da, kann beides und das schildert man. Also dieses Sinnliche, dieses Nein zum Menschen hier zugeneigt sein, also ganz nah bei Menschen und beim Leben selbst, das ist das, was mich prägt und das kommt aus meiner Punkt. Punkt. Sonst wird es hier eine Sonntagsmesse oder Sonntagspredigt. Nur eine letzte und dann hören wir auf. Ja.
Wie werden Ihre Bücher in Rumänien aufgenommen?
Also Bücher werden, also ich weiß nur das Gute, gell? Die anderen erzählen mir nichts. Also ich habe natürlich Fans, die mir schreiben, dass sie sie mögen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich kenne ein paar Besprechungen, die schön sind, einige wenige waren nicht schön, im Verlauf von 12 Jahren jetzt. Also es ist wissen Sie, der normale Weg eines Autors mit Aufs und Abs. Auch Cărtărescu wird angegriffen und es wird alles Mögliche über seine Literatur gesagt. Ja. Wir stehen irgendwie, wir sind irgendwie da oft genug, wie nennt man das, wo man drauf schießt, so in einer Schießbude, wie eine Zielscheibe, genau. Ja. Wir sind so oft, wir müssen für vieles herhalten. Ich würde sagen, im Allgemeinen ist die Waage so auf der schönen und guten Seite, neigt sich so, das ist so. Bitte?
Im Gleichgewicht.
Nein, ich würde sagen sogar mehr. Ja, auf jeden Fall, ja. So, ich danke Ihnen. Wir wollen hier den Platz nicht sinnlos besetzen. Alles hat seine deutsche Gründlichkeit. Danke sehr. Und bis bald. Ah, zwei Sachen. Gehen Sie noch nicht weg. Noch nicht erleichtert sein, aber zwei schöne Sachen. Heute Abend lese ich um 7 Uhr in der alten Nikolai-Schule. Falls Sie kommen wollen, in der Aula oder andere Leute schicken wollen. Beim Schweizer Stand hinten ist ein kleiner Verlag von Werner van Gent. Werner van Gent ist in der Schweiz ein berühmter Korrespondent des Schweizer Fernsehens aus der Türkei, Griechenland und Südosteuropa. Er hat ein kleiner Verlag und er organisiert Reisen nach Osteuropa. Im Oktober organisiert er eine Literaturreise auf der Donau. Bratislava, Budapest, Belgrad, bis nach Rumänien rein. Und er sucht noch Leute und hat mich gebeten, das zu sagen. Es sind 45 Leute und einige Schriftsteller an Bord, unter anderem auch ich. Und wenn Sie Lust hätten, können Sie mit ihm reden. Er steht da vorne und können was holen. So, das war's. Danke. Tschüss. Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.